Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und das Ganze entsteht in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler, was Sie wiederum auf gelegenheitsspieler.de finden. Und wir haben gerade eine Neuheit aus Essen wieder gespielt, nämlich Igizia. Klingt erstmal, finde ich, eher langweilig, obwohl es ja immer in Hans im Glück Verlag erschienen ist. Aber ihr habt es gekauft und fandet es, glaube ich, gut und habt uns ja dann dazu auch gebracht, dieses Spiel zu spielen. Und es ist, um das schon mal vorwegzunehmen, gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht, das ist ein sehr gutes Spiel. Also ich habe das Spiel auch schon rezensiert, wird auch in der nächsten Ausgabe des Gelegenheitsspieler zu lesen sein. Und ich werde das Spiel mit einer 5 benoten, mit einem Empfehlenswert, weil ich das Spiel sehr gut finde.
Wollen wir den Sachen ja nicht ganz vorausgreifen. Wir können vielleicht erstmal sagen, dass es ein sehr internationales Spiel ist. So steht es nämlich schon auf der Packung. Igizia ist ein Spiel mit Thema Ägypten von einer Autorengruppe aus Italien. Erscheint in einem deutschen Verlag mit österreichischen Wurzeln, nämlich Hans im Glück. Das Briefing fand in Vancouver in Kanada statt und wurde dann illustriert und gestaltet in Seattle, USA, und zwar von Franz Vorwinkel.
Also der Titel ist ja auch schon ein bisschen, ich sag mal, Multikulti, Igizia, damit kann man ja auch nicht so viel anfangen. Wer Italienisch kennt oder sprechen kann, der kann sich das vielleicht schon mal übersetzen. Das bedeutet nämlich Altägyptisch auf Deutsch.
Echt? Mhm. Das wusstest du, hast du nachgelesen?
Das wusste ich natürlich.
Die Autoren sind übrigens Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto und Antonio Tinto.
Für die falsche Aussprache entschuldigen wir uns schon hier.
Genau, das war keine kulturelle, also es war jetzt nicht böse gemeint gegenüber Italien. Also nein. Auf jeden Fall fangen wir erstmal damit an. Auf den ersten Blick ein ziemlich traditionelles Spiel. Aber dann merkt man, wenn man das Ganze dann mal genauer spielt und insbesondere die Spielschritte sich mal durchgeht, dass die Spielmechanismen doch ein wenig anders sind als bei anderen Spielen, die man bisher kennt. Man hat ein Spielbrett, das ist ja erstmal nicht schlecht. Und das, was man bei vielen anderen Spielen auch hat, man hat eine Wertungsleiste drumherum. Ja, aber dann umlaufend, genau. Und dann hat man eine ganze Menge Symbole auf diesem Spielfeld. Insbesondere gibt es eine Ablage für Karten, die ausgelegt werden. Dann gibt es noch bestimmte Ereignisfelder, also man kann da wohl irgendwie längs laufen. Und dann gibt es noch bestimmte Spielstandsanzeiger, wo man bestimmte Bereiche noch erreichen kann. Man kann was bauen zum Beispiel, man kann bestimmte Karten sammeln und, und. Also viele Dinge, die man aus anderen Spielen schon kennt. Was ich so noch nicht kannte, ist dieser Mechanismus, dass man, wie gesagt, Karten, um die man nachher spielt und die man auch während des Spiels braucht, in einer Reihe auslegt. Und dann wird nacheinander praktisch durch Ablegen eines Schiffes daraus eine gewählt, und zwar immer im Wechsel von uns allen. Obwohl so neu ist diese Idee vielleicht auch nicht, aber fand ich hier eigentlich ganz geckig zusammengewürfelt.
Man ist praktisch als Spieler, man fährt praktisch den Nil herunter und an dem Nil gibt es dann verschiedene Karten. Da liegen dann bis zu 10 Karten aus. Dann gibt es noch andere Plätze, die man als Spieler besetzen kann, wo man dann, es gibt sogenannte Baufelder, mit denen man dann Siegpunkte erbauen kann. Das heißt, wir bauen zum Beispiel an der Sphinx, wir bauen an dem Obelisken, an den Grabmälern, an dem Tempel, an der Pyramide. Dadurch kann man Siegpunkte bekommen. Und zum Bauen braucht man zum einen Bautrupps und auch Steine. Und Bautrupps hat man am Anfang eine Startanzahl. Diese kann man aber im Spiel dann auch vermehren. Dafür sind halt dann auch bestimmte Felder auf dem Spielplan vorgesehen, die man dann für sich besetzen kann. Und man braucht dann Steine. Die kann man auch im Spielverlauf dann durch sogenannte Karten dann bekommen zum Beispiel.
Also dafür haben wir dann ja auch so eine Anzeigentafel jeder vor sich liegen. Mhm. Da sehen wir nämlich erstens, wie viele Bautrupps wir haben und wie viele Steine. Und wie du schon sagtest, beides braucht man, um irgendwas zu bauen. Wenn man von einem zu wenig hat, dann geht eben nicht genug. Und wie gesagt, also der Grundmechanismus ist eben, dass wir im Wechsel immer reihum, und das ist auch das Nette, immer der Schlechteste fängt dann jeweils an, eine dieser Karten aussuchen dürfen, aber eben von oben nach unten. Das heißt, wir müssen uns immer überlegen, nehmen wir uns jetzt eine gute Karte und haben dafür aber die Nachteile, dass wir dann nicht mehr die da drüber liegenden Karten erreichen können, oder nehmen wir uns eine schlechte und riskieren natürlich, dass die Gute dann irgendein anderer nach uns dann wegschnappt. Mhm. Die einzigen Felder, wo man mit mehreren drauf darf, das sind die Baufelder. Alle anderen Felder darf man eigentlich, bis auf eine Ausnahme, wenn eine Sonderkarte man hat, nur einzeln besuchen und wenn weg, dann weg. Das alte Aldi-Motto.
Genau. Es ist im Prinzip so, man segelt den Nil runter, man darf halt nur in eine Richtung segeln, man darf halt nicht wieder zurücksegeln.
Und es sei denn, man hat die Karte, so wie ich, dass ich einmal zurücksegeln darf.
Es sei denn, man hat die Karte, genau, dass man einmal zurücksegeln darf. Aber ansonsten darf man grundsätzlich nur den Nil runtersegeln. Und da muss man natürlich dann für sich schon entscheiden, welche Karte ist für einen wichtig. Und welche Karte kann vielleicht für einen Mitspieler auch wichtig sein? Und dann muss man natürlich gucken, Prioritäten setzen und dann eventuell auch einige Felder überspringen, die für einen vielleicht auch interessant gewesen wären. Aber da man ein anderes Feld vielleicht lieber braucht momentan, dass man das lieber erstmal als erstes belegt.
Und dann sollte man auch nicht zu gierig sein, jetzt erstmal Mitarbeiter sich da anzuheuern, weil die muss man auch noch ernähren.
Genau.
Das ist nämlich auch noch das Fiese. Mhm. Das heißt, wir haben sozusagen mehrere Dinge, auf die wir achten müssen. Nicht nur, dass wir genügend Steine für unsere Mitarbeiter haben, damit die irgendwas tun können, sondern wir müssen auch noch gerade mal so viele Mitarbeiter haben, damit diese noch von uns ernährt werden können. Und dafür gibt es dann wieder auch Karten, die wir haben können, um diese zu ernähren. Es gibt je nachdem erstens mit bestimmten Wertigkeiten und insbesondere, das ist eigentlich, finde ich, auch ein kleiner Gag an dem Spiel, auch auf verschiedenem fruchtbaren Boden basierend. Insbesondere, wenn wir nämlich bestimmte Karten haben, die grünen, die bringen eigentlich immer was, die kann man einem eigentlich nicht nehmen. Aber solange es dann nur, was ist das, Steppe und ich glaube Brachland oder sowas ähnliches, da gibt es wahrscheinlich auch.
Das eine ist, meine ich, Grasland, das eine ist dann irgendwie Lehmboden, Trockenboden oder so und das andere ist dann, genau, das Grüne sind Getreidefelder, das andere sind, ja gut, steht hier auch gelb-grüne Getreidefelder, das ist braune Getreidefelder. Also eigentlich heißen sie alle nur von den Farben her unterschiedlich.
Okay, also je nach braun und grün und ganz dunkelgrün. Das, welche davon wirklich jetzt Wirkung zeigen, hängt von dem Stand des Wassers im Nil ab.
Genau.
Und den kann man nämlich dann entsprechend manipulieren und damit dann insbesondere die Mitspieler ein wenig ärgern. Wenn man dann den Nilstand hochsetzt, sodass also nur die dunkelgrünen Felder Nahrung mehr geben, kann man dann vielleicht dazu die Leute bringen, dass sie ihre Leute nicht mehr mit... Ja, Prost! Dass sie ihre Leute nicht mehr ernähren können. Und das bedeutet wieder Abzug in der B-Note, nein, also bei den Siegpunkten.
Richtig, genau. Denn es gibt noch so zwei extra Täfelchen auf dem Spielplan. Man muss am Anfang für jeden Arbeiter, den man nicht ernähren kann, 3 Siegpunkte in Abzug bringen. Man kann auch ins Minus am Anfang geraten. Und dann gibt es noch einen zweiten Plan, das für Steine. Da bringen die ersten 3 Felder nichts. Wenn man nachher weiter nach unten kommt, kann man zum Beispiel 2 Steine in einen Siegpunkt umwandeln oder zum Schluss nachher dann immer 3 Steine bekommen.
Also man hat eine ganze Menge Mechanismen, in die man eingreifen kann und wo man wirklich hier und da immer was überlegen kann. Und da finde ich, ist auch von meiner Seite zumindest ein kleiner Kritikpunkt, wenn wir jetzt nämlich in voller Besetzung spielen, wie jetzt zu viert, dann zieht sich's doch ein wenig, weil man dann schon eine ganze Menge hat, worüber man nachdenken kann. Und wenn man dann so, wir haben ja Gott sei Dank nicht richtige Grübler unter uns, aber trotzdem hat es über 2 Stunden gedauert, diese erste Partie für uns jetzt. Ihr habt sie ja schon oft gespielt. Das fand ich dann, wie gesagt, schon ein wenig zäh.
Also ich fand es nicht ganz so schlimm. Also ich finde es alles ein tolles Spiel. Es hört sich jetzt auch, wenn man das so erklärt, ein bisschen kompliziert an. Ich finde aber, wenn man das einmal gespielt hat und auch die Anleitung ist sehr schön gemacht, ist man auch sehr schnell drin in dem Spielmechanismus.
Was ja für viele Spiele natürlich gilt. Ne? Am Anfang klingen sie immer schlimm, aber wenn man da mal ein bisschen was da investiert hat an Zeit, dann läuft es irgendwann. Ihr habt es ja auch zu zweit gespielt. Und zu zweit, sagt ihr, wäre es auch der richtige Bringer.
Also zu zweit hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich weniger, ich sag mal, kompliziert ist jetzt zu viert, weil man natürlich viel mehr Gelegenheiten hat, um seine Schiffe, die man hat, um Karten oder Plätze zu besetzen, hat man natürlich viel größere Auswahlmöglichkeiten als bei 4 Personen. Ist ja klar, weil viel weniger Leute ihre Schiffe einsetzen können.
Und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität. Das Gefühl hatte ich nämlich jetzt auch, wenn man nämlich, so wie das Blümchen ja an einigen Stellen, dann in den ersten 2 Runden gar keine Chance mehr hat, noch entsprechende Steine nachzuholen, dann ist man sehr schnell auf dem absteigenden Ast.
Das ist halt dann, wo man sagen muss, Prioritäten setzen. Dann muss man vielleicht dann von hinten dann auch mal ein Feld hinten vorne dann besetzen und sagen, ich brauche halt die Steine, also gehe ich weiter nach vorne und nehme dafür in Kauf, dass ich oben am Nil nichts mehr besetzen kann.
Aber das ist, glaube ich, der Vorteil dann auch beim Zweierspiel. Da hat man natürlich mehr Möglichkeiten, weil man weiß, es kann nur einer noch was wegschnappen. Danach bin ich gleich schon wieder dran.
Ich kriege auf jeden Fall ein Steinfeld ab oder was auch immer.
Genau. Oder kann auf ein Feld, wo es noch Zusatzsteine gibt.
Genau.
Also so gesehen ist das Zweierspiel, denke ich mal, schon anders.
Das ist auf jeden Fall anders, ja. Also das ist wesentlich anders.
Und auch kürzer wahrscheinlich.
Auch kürzer.
Also wie lange habt ihr so gespielt immer?
Oh, eine Stunde. Maximal.
Ja, und jetzt waren wir, wie gesagt, also 2 Stunden kann man dann, ich glaube, so viel schneller wird es nachher nicht, naja, vielleicht so 1,5, aber was steht denn auf der Packung? Was empfiehlt denn Hans im Glück an Spielzeit? Gar keine.
Doch,
Doch.
Ich glaube 45 bis 90 Minuten.
Ja, halt
circa 90 Minuten.
Ja, 90. Also das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Viererspiel wohl dann auch gegeben. Also wenn man sich jetzt mal eine Endwertung überlegt. Achso, eins, was ich auch noch nett finde. Es gibt noch so einen kleinen Mechanismus da drin, den ich besonders interessant finde, nämlich diese Sphinx-Karten. Das sind Karten, die man sich kaufen kann während des Spiels und die am Ende nochmal richtig ordentlich Zusatzpunkte bringen, wenn bestimmte Aufgaben auf dem Brett erfüllt wurden. Mhm. Zum Beispiel hier in dieser Mauer dann da eine Säule gebaut wurde. Muss man natürlich nicht mal selber gewesen sein, kann auch jemand anders gewesen sein. Oder man hier und da bestimmte Steine hat, das und das hat. Man kann sich also auf diese Weise, gerade wenn man früh diese Karten sich kauft, dann auch eine ganze Menge an Aufgaben stellen und diese versuchen natürlich auch zu erfüllen. Das heißt also, die eigene Strategie wird davon durchaus maßgeblich geleitet, weil da können schon ordentlich was hinterstecken. Mit 11 Punkten habe ich da was gehabt, zum Beispiel in die Säule oder hier dieser Obelisk, wenn der fertig war. Da gibt da schon noch richtig was, was auch was bringt.
Aber das ist zum Beispiel ein Zweierspiel, wenn du jetzt diese großen Felder siehst, wie die Pyramide oder wie den Tempel, die werden dann auch eher nicht fertig. Also solche Sachen, die Karten wirst du im Zweierspiel eher wenig Chancen mit haben. Das sind dann Karten, die eher im Viererspiel dann auch zum Einsatz kommen. Und man muss die Karten natürlich auch richtig lesen und verstehen.
Obwohl sie an der Anleitung nochmal alle komplett erklärt sind.
Richtig, genau. Aber die Karten darf man nicht unterschätzen, das ist schon wahr. Weil die bringen am Ende nochmal ganz gut Siegpunkte. Und man kann ja auch immer maximal, weil es ist ja genauso wie bei den anderen Baumaßnahmen ein Baufeld. Man kann da maximal eine Karte dann auch behalten. Von der Sphinx-Karte. Also von daher, selbst wenn man 5 aufnehmen darf. Es sei denn,
hat wieder die Sonderkarte, man darf 2.
Die gibt es aber nur in der letzten Runde.
Ja, das stimmt. Also das ist auch ganz interessant hier gemacht. Man legt zwar immer wieder Karten aus, aber es sind nicht immer sozusagen die gleichen, sondern die sind nach bestimmten Runden sortiert.
Genau.
Das heißt, das Spiel hat schon eine gewisse Dramaturgie, die sie durch diese verschiedenen Kartenstapeln, die für jede Runde vorgesehen sind, dann auch entsprechend entwickelt.
Und dann ist das Spiel ja auch zu Ende. Das finde ich auch gar nicht schlecht, weil dadurch hat man ja gleich einen Rundenzähler und nach fünf Runden maximal ist das Spiel dann ja auch vorbei.
Ja, genau. Also man ist es endlich. Es ist was abzusehen.
Genau.
Das ist doch auch schon mal sehr beruhigend. Und wer hat jetzt gewonnen?
Ich.
Warum?
Weil ich gut gespielt habe.
Was war denn dein besonderer Kniff, mit dem du uns alle gekillt hast?
Ich hatte eigentlich gar keinen besonderen Kniff. Ich hatte am Anfang, muss ich zugeben, ein bisschen Schiss, weil da hing ich ja ganz hinten, da war ich ganz am Ende. Aber ich war die zweite und die dritte Runde, dann jeweils die erste und ich weiß nicht, ich habe einfach gut gespielt.
Also das Spiel versucht natürlich auch hinten Liegende wieder ein bisschen nach vorne zu holen. Wie gesagt, es fängt dann jeweils immer der hinten Liegende an. Und es geht dann von hinten nach vorne sozusagen. Und das hat gerade am Anfang, wenn man sich Karten aussuchen darf, natürlich einen Vorteil. Mhm. Wenn da gute liegen, dann kann man sich da zumindest noch was von holen. Also das Spiel ist da schon auf dem Wege, auch einen gewissen Ausgleich dann herzustellen, dass man nicht zu sehr zurückfällt. Ja, außer man ist das Blümchen. Ne? Was ist bei dir passiert? Ich glaube, die Steine haben gefehlt. Ne?
Ich glaube auch, die Steine waren es vor allen Dingen. Ich habe zu viel auf die Ernährung geachtet. Die Ernährung ist eigentlich gar nicht wichtig. Man kann seine Leute nur ruhig hungern lassen.
Also Kinder. Also wenn ihr das hier hört, Ernährung ist sehr wichtig und gute Ernährung ist natürlich auch sehr wichtig. Insbesondere, wenn wir das jetzt wieder mit unserem letzten Spiel vergleichen, das wir letzte Woche besprochen haben, nämlich Fastfood. Nicht nachmachen, das sind nur Spiele.
Letzte Woche, du hast doch vorhin gerade gesagt, jetzt spielen wir Egizia.
Ja, aber es ist jetzt eine Woche vergangen.
Ach so, okay.
So, okay. Blümchen?
Ja, das war aber der Fehler, weil die Ernährung, man kann trotzdem Leute noch beschäftigen. Man rutscht nur in Siegpunkten runter. Aber es kostet viel mehr Siegpunkte, wenn man keine Steine hat. Weil dann hat man regelmäßig gar nichts zu bauen.
Ein Stein im Brett haben ist immer gut.
Ja.
Und es wird schon teuer, wenn man seine Leute nicht ernährt, zumindest am Anfang des Spiels. Weil da kostet das einen gleich mal 3 Siegpunkte.
Ja, aber das kann man ja schnell wieder.
Nicht ernährten.
Das geht ja ganz schnell. So viele nicht ernährte Leute hat man am Anfang ja nicht. Und 3 Siegpunkte sind nachher nicht so viel.
Ja, aber tut einem ja schon moralisch weh. Das
sind 20. Und man sollte nicht auf die Sphinx-Karten verzichten. Das war leider in der ersten Runde mein Problem.
Genau. Also, jetzt kommen wir zu einer Endwertung. Und ich nehme mal deinen Worten, du kommst auf einen Empfehlenswert.
Ich komme auf einen Empfehlenswert.
Und das wirst du auch schriftlich dann im Gelegenheitsspieler...
Das habe ich auch schon schriftlich festgelegt. Und
also, ich fand es jetzt, wie gesagt, ein Tick zu langwierig in der Vierer-Variante, sodass ich es also dafür nur gerade... Nein, nicht gerade, aber ich würde es ein solides, ordentlich jetzt geben. Eben wegen dieser etwas langwierigeren Spielzeit.
Was man auch noch sagen muss, finde ich, dass die Illustration dem Franz Vohwinkel wieder mal ganz toll gelungen ist. Also das Spiel, finde ich, macht schon mal sehr viel her vom Spielplan her und vom Äußeren. Also sieht schon mal wieder sehr gut aus.
Ja, man fühlt sich praktisch wie in Ägypten. Naja, nicht ganz. Aber nein. Aber es sieht gut aus. Da können wir mal zustimmen. Es sieht mehr oder weniger aus wie ein typisches Hans- und Glücksspiel. Aber wie sieht es denn bei dir aus mit der Wertung?
Ein Punkt.
Nein,
das war ein Scherz. Ich würde mich, also mich interessiert es definitiv, es nochmal zu spielen. Also hat auf jeden Fall diesen wieder. Ich habe auch in dem Moment, wo ich irgendwann so weit hinten lag, dass ich gemerkt habe, ich konnte eigentlich nicht wirklich mehr großartig aufholen. Das finde ich auch schade. Man hat eigentlich, wenn man erstmal hinten dran ist und einem so ein bisschen die Mechanismen fehlen, man kommt nicht mehr so richtig zu Potte. Man hat zwar durchaus diesen Ausgleichseffekt, aber wie gesagt, die Steine sind, es gibt Steinekarten, die langfristig sind, es gibt Steinekarten, die sind kurzfristig. Ich bin zuerst auf die kurzfristigen gegangen, was totaler Schwachsinn ist. Und das konnte man nachher nicht am Ende nicht mehr ausgleichen. Also das fand ich halt schlecht, dass wenn man diesen Abstand gewinnt, dass man es nicht wieder aufholen kann. Aber prinzipiell hat es auf jeden Fall diesen Effekt, dass ich gedacht habe, so, was mache ich dieses Mal besser, was kann man jetzt noch machen? Also dieses
Nach. Es hat dich ein bisschen gepackt.
Es hat mich ein bisschen gepackt, ja. Und mich würde auch vor allen Dingen das Zweierspiel interessieren. Aber ich würde es auch, diese Langwierigkeitsfaktor, den haben die meisten Viererspiele natürlich. Man kann da nicht so viel machen, man kann was überlegen. Bis man da wieder dran ist, ist das schon wieder alles ganz anders. Also ja. Ich würde auch eine 4 geben, ordentliche 4.
Also ordentlich.
Tendenz nach oben.
Oh, Christian, du hast noch gar nichts gesagt. Schön, dass du auch wieder dabei bist.
Ja, also ich tendiere auch eher zu empfehlenswert.
Ja.
Weil ich denke, das war jetzt wirklich ein 4er-Probespiel. Und wenn wir es zu viert jetzt nochmal spielen, dann werden wir bestimmt nur die Hälfte der Zeit brauchen und Michaela wird wieder gewinnen. Aber trotzdem gehe ich
auch nicht wieder verlieren.
Das habe ich nicht gesagt.
Okay.
Aber gut. Ich finde auch wenn jetzt, ich sag mal, wenn man jetzt die Taktik ein bisschen fällt, ist es aber nicht wie bei Siedler oder so, dass man dann nichts machen kann in dem Moment, sondern machen kann man ja immer was. Man kann Karten auswählen, man kann bauen, man kann weitermachen, man kann vielleicht nicht mehr ganz die verlorenen Siegpunkte aufholen, die man hinten liegt, aber man kann auf jeden Fall immer was machen. Es ist ja nicht so, dass man nichts mehr machen kann.
Das finde ich sowieso bei solchen Spielen immer sehr nett.
Genau.
Man kriegt ständig irgendwie Punkte. Genau. Man hat das Gefühl, es geht voran, auch wenn die anderen vielleicht manchmal etwas schneller vorangehen, aber man hat eben doch immer ein Feedback vom Spiel und das ist schon sehr motivierend. Also da stimme ich definitiv zu.
Und prinzipiell lag es auch, also bis auf vielleicht das Blümchen da ganz hinten, ne, lag es auch bis zur Endwertung relativ dicht beieinander. Man konnte es gar nicht unbedingt vielleicht in den eigenen Karten sehen, weil man auch viele Punkte kriegte. Aber prinzipiell lag es kurz vor der Endwertung, lag ihr drei eigentlich relativ zusammen.
Nö, also zumindest sind wir uns einig, es ist ein gutes Spiel. Das ist doch schon mal ein schönes Wort. Und ich denke mal, dann lassen wir uns mal überraschen, was dann in dem Artikel steht im Magazin Gelegenheitsspieler.
Genau.
Wo es ja auch ein Jahrbuch zum Beispiel gibt, das gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit natürlich sehr gerne genommen wird und das auch noch im Buchhandel erhältlich ist.
Gerne dann Weihnachtsbaum zu.
Was können wir denn noch können wir noch Werbung machen?
Was ist denn mit der Weihnachtsfeier für den Gelegenheitsspieler, für die Leute, die schreiben?
Ja, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir hören uns dann ja nächstes Mal wieder direkt von der Weihnachtsfeier. Nein.
Direkt von der Weihnachtsfeier.
Direkt von der Weihnachtsfeier. Das heißt also, heute war die letzte Folge. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns bis heute die Stange gehalten haben. Nein, es wird noch eine geben, aber es wird keine Weihnachtsfeier geben.
Das finde ich jetzt nicht in Ordnung.
Na gut, ich rede nochmal mit meinem Finanzer.
Gut, das mach mal.
Ich gehe nochmal alle Einnahmen, sämtliche Einnahmen durch, die wir durch den Magazin Gelegenheitsspiele, Jahrbücher und auch den Podcast haben und ziehe davon mal die Unkosten ab und was dann übrig bleibt, davon machen wir uns dann
Abend.
Da gebe ich euch einen Punsch auf. Aber selbst das muss ich, glaube ich, nochmal. Okay, wollen wir jetzt nicht, das werden wir hier intern klären. Wir hören uns dann ja auf jeden Fall demnächst wieder hier auf www.spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören sagen der Henry,
das Blümchen,
der Christian
und die Michaela.
Und tschüss.